Das bekennen wir, dass du das Leben gibst und wir ehren dich und beten dich dafür an. Wir danken dir für diesen Morgen, für deine Gegenwart und auch für dein Wort, das du uns gibst. Wir wollen uns für dich und für dein Reden öffnen und bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns die Worte in unsere Herzen übersetzt, die wir hören müssen. Bereite du uns vor, damit wir dein Wort empfangen, damit es dort reiche Frucht bringt. Dir zur Ehre und zum Bau deines Reiches und zu unserer Erlösung und Heilung. Amen. Danke euch vielmals für die Musik. Und euch habe ich was mitgebracht, nämlich der Herr ist auferstanden. Schön, dass ihr es immer noch in Erinnerung habt. Und bald sind die 40 Tage rum, dann höre ich auch auf, versprochen. Aber nächstes Jahr, so Gott will und ich noch lebe und noch hier bin, kommt das wieder. Dieses Bekenntnis ist wichtig, dass wir es uns zur Erinnerung immer wieder vergegenwärtigen. Der Herr ist auferstanden und wir feiern diesen Gottesdienst im Bewusstsein, dass der lebendige Gott gegenwärtig ist. Die Erinnerung und die Verkündigung dieser Erinnerung sind zwei Themen, die sehr eng verbunden sind mit dem, womit wir uns heute beschäftigen. Wir haben ja so eine kleine Reihe zum Abendmahl, in dem wir uns anschauen, welche Aspekte des Abendmahls es gibt, welche Facetten das Abendmahl hat. Und für viele von euch ist es ein alter Hut. Also viele der Sachen, die ich euch hier erzähle, sind nicht neu für euch. Nicht schlimm. Ich bin nicht da, um euch immer wieder neue Sachen zu geben, sondern ich bin da, um euch das Wort Gottes näher zu bringen. Und vielleicht ist es etwas, was euch nochmal neu herausfordert. Vielleicht eine altbekannte Wahrheit, die euch neu an einer Stelle anspricht und neu herausfordert, neu ermutigt, neu tröstet. Und heute werden wir uns mit dem Thema der Verkündigung auseinandersetzen, nachdem wir uns das letzte Mal mit der Frage beschäftigt haben, wir wollen das Mahl feiern und diese Aufforderung, lasst uns feiern das Mahl, aber in würdiger Weise. Und wir haben uns angeschaut, was würdige Art und Weise bedeutet, dass Paulus nämlich an die Korinther schreibt und sie dort auffordert, das Mahl ernst zu nehmen und nicht nur dazu zu benutzen, eigene und selbstsüchtige Wünsche zu erfüllen. Wir haben gesehen, wie die Erinnerung, nämlich die Erinnerung an das, was Jesus gemacht hat, eine Vergegenwärtigung dessen ist. Die Erinnerung ist nicht nur ein Ich blicke zurück, sondern in der Erinnerung hole ich das Vergangene in meine Gegenwart hinein. Und heute wollen wir tatsächlich das Mahl feiern, um seinen Tod zu verkünden. Wir wollen heute miteinander das Mahl feiern und wollen verkünden, was Jesus für uns getan hat. Denn diesen Aspekt haben wir an einer Stelle auch im Korintherbrief. Und wir werden uns dann nicht nur anschauen, das Mahl als Verkündigungsmahl, sondern was ist denn die Botschaft von Brot und Kelch? Was sagt uns denn das Brot, was wir dann zu uns nehmen? Was sagt uns denn der Kelch, wenn wir ihn einander reichen? Und diese drei Punkte werden wir uns heute anschauen und dann im Anschluss auch nochmal miteinander gemeinsam das Mahl feiern. Und der Predigttext ist recht kurz. Das ist dieser Vers. Das ist nämlich der Abschluss der Lesung, die wir das letzte Mal hatten. Denn Paulus erinnert die Korinther, denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Und dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Damit schließt Paulus den Bericht und die Belehrung über das Abendmahl ab. Nachdem er die Korinther ganz genau unterwiesen hat, was das Abendmahl bedeutet, macht er ihnen deutlich, liebe Korinther, liebe Gemeinde, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr von diesem Mahl esst, ist es nicht nur ein Symbol, ist es nicht nur irgendwie ein nettes Ritual, was ihr miteinander feiert. Ihr verkündet, ihr proklamiert, ihr ruft es aus, nonverbal, was Jesus getan hat durch seinen Tod. Es ist eine Feststellung der Wirklichkeit. Verkündigung ist etwas Wichtiges. Darum machen wir das ja jedes Mal, Sonntag für Sonntag. Die Predigt ist ja nicht nur die Auslegung von Worten, sondern die Predigt und der Bekenntnischarakter. Das ist etwas, was uns als FEGs verloren gegangen ist. Das Bekenntnis, was gesprochen wird, zum Beispiel in der Kirche, ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir sprechen eine Wirklichkeit in diese Welt hinein. Wir sagen, so ist es. Und durch das Mal geschieht das nonverbal, aber sichtbar und greifbar. Für uns ist es aber irgendwie so zu einer Tradition geworden, in der wir etwas feiern. Aber für Paulus ist es wichtig, denn er erinnert sie, bevor er sie ermahnt, falsch damit, dass es Konsequenzen hat, wenn sie falsch damit umgehen. Erinnert er sie, das ist es, was das Abendmahl ist. Wenn wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken, verkünden wir, predigen wir. Dieses Wort verkünden taucht in der Apostelgeschichte jedes Mal auf, wenn die Apostel an irgendeine neue Station kommen und das Evangelium predigen. Dort verkündigen sie das Evangelium. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, verkündigen wir das Evangelium. Und das ist seitdem es die Gemeinde gibt, ist das geschehen. Für uns ein etwas fremder Kontext oder ein fremdes Bild. Aber wenn wir durch die Kirchengeschichte hindurchsehen, sehen wir schon von den Anfängen der Kirche, dass das immer wieder zu Besorgnis geführt hat. Ein römischer Senator, Plinius, schrieb an den Kaiser 112 nach Christus und schrieb, wie komisch das ist, dass die Christen sich regelmäßig treffen, um zu essen. Morgens und abends. Morgen essen sie Brot und Wein und abends sitzen sie nochmal zusammen und essen wieder zusammen. Und dann beten sie diesen Jesus als Gott an. Und er verstand nicht, warum machen die das? Weil sie verkündigen, was Jesus getan hat. Es war wie eine Predigt. Es wurde nicht immer richtig verstanden. Es kam dann das Gerücht auf, dass die Christen Kannibalen sind, weil sie Blut und Leib aßen. Auch in Tadschikistan ist mir das begegnet, als ich mich mit Muslimen unterhalten. Ah, du bist doch ein Christ. Ey, esst ihr wirklich Menschenfleisch? Ich muss dir da mal was erklären. Katholische Kirche und so weiter, da muss man erzählen, dass sich nicht wirklich wandelt und so weiter und so fort. Aber dieses Verständnis, da passiert mehr als einfach nur ein Ritual. Wir verkündigen und es wird plötzlich greifbar und sichtbar. Und zwar durch die Kirchengeschichte hindurch. Erst 1500, als der Buchdruck kam, verbreitete sich die Bibel. In Irland hatte man zur Verkündigung des Evangeliums Hochkreuze genommen. Riesige Steine. Und in diese Steine wurden biblische Geschichten eingemeißelt. Und anhand dieser Steine wurden die biblischen Geschichten erzählt. An anderen Stellen wurden die biblischen Geschichten grafisch oder auf irgendeine andere Art und Weise näher gebracht. Aber überall, egal auf welchem Kontinent, egal welcher kultureller Hintergrund, das Abendmahl war überall die Verkündigung dessen, was Jesus getan hat. Selbst wenn man keine ausgebildeten Pastoren, und damals gab es Eversbach halt noch nicht. Und trotzdem wurde die Lehre von dem, was Jesus getan hat, verkündigt. Durch die Art und Weise, wie die Leute Abendmahl gefeiert haben. Es wurde greifbar, es wurde sichtbar. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Ich lese momentan ein Buch, in dem es um Körpersprache geht. Und eine interessante Sache ist, dass nur 5% einer normalen Unterhaltung, 5% bestimmen die Worte, die ich sage. Über 55% sind es nonverbale Sachen, also meine Mimik, meine Gestik, die Sachen, die ich anhabe, die Atmosphäre drumherum. Und wenn wir uns näher sind, die Art, wie ich rieche, wie nah ich bin und so weiter und so fort. Das Abendmahl ist eine nonverbale, aber eine sehr, sehr deutliche Kommunikation, was Jesus für uns getan hat. Und es sendet eine klare Botschaft. Wir verkündigen das, was Jesus getan hat. Wir verkündigen seinen Tod. Wir verkündigen, dass der Preis bezahlt ist. Wir verkündigen, dass er uns zu seiner Familie hinzugeführt hat. Das Abendmahl spricht eine deutliche Sprache. Es spricht eine Sprache, die tiefer geht und uns begegnet mit den Botschaften, mit denen wir uns auseinandersetzen. Heute ist ja Muttertag und ein herzliches Dankeschön an alle Mütter. Wir danken euch vielmals für all euren Einsatz. Wir danken euch für eure Liebe und wir danken euch, dass ihr Kinder prägt. Hat euch euer Ehemann oder eure Kinder heute gesagt, dass sie euch lieb haben? Ja? Kurzes Handzeichen, wäre das heute so eine Karte oder genau. Ja, die Männer, die es nicht gemacht haben, gucken gerade nach unten. Nicht schlimm. Meine Jungs kamen heute runter, ich war mit der Predigt fertig, habe das nochmal durchgeguckt und dann kamen meine Jungs runter, sagten, Mama schläft, wir wollen ihr zeigen, wie lieb wir sie haben. Ja, wie wollt ihr das denn machen? Ich dachte bei mir, länger schlafen lassen wäre eine tolle Sache. Nein, lass uns ihr ein Frühstück ans Bett bringen. Ich denke, jo, gute Idee, ich muss das Frühstück jetzt machen, aber okay. Aber meine Jungs haben da schon etwas verstanden. Liebe geht durch den Magen. Und sie haben verstanden, dass wenn man jemanden etwas schenkt und ihn das einfach erleben lässt, unterstrichen mit den Worten, die dazukommen, spricht das unterschiedliche Ebenen unseres Seins an. Genauso wie das Abendmahl. Wenn wir jetzt einfach nur uns dahinstellen und Toastbrot und Traubensaft zu uns nehmen, hat das nicht viel Nährwert. Unserem Körper tut das nicht wirklich gut. Viel Zucker, Weißmehl. Aber gepaart mit dem Evangelium, mit der Erklärung, mit der Botschaft, die im Mahl drinsteckt, entfaltet dieses Mahl seine Kraft, seine tröstende Kraft. Und die Botschaft begegnet plötzlich uns und den Botschaften, die wir gehört haben. Und da mal eine Frage an dich. Welche Botschaften hast du diese Woche gehört? Wir hören uns gleich die Botschaften vom Kelch und vom Brot an. Aber zuerst einmal, welche Botschaften hast du diese Woche gehört? Nicht nur allgemeine Botschaften, sondern welche Botschaften hast du vielleicht auch ganz persönlich gehört, wo dir jemand etwas gesagt hat? Vielleicht war es eine schlechte Botschaft beim Arzt. Eine Diagnose, die dir schwer zugesetzt hat. Wo du nicht genau wusstest, wie geht's weiter. Vielleicht war es eine verletzende Botschaft in einem Konflikt, wo dir jemand Vorwürfe gemacht hat und du gemerkt hast, boah, da bin ich jemandem etwas schuldig geblieben. Und die Botschaft ist zurückgeblieben, du bist so, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Vielleicht war es Kritik auf der Arbeit, wo jemand das, was du getan hast, nicht nur nicht wertgeschätzt hat, sondern so stark kritisiert hat und dich damit kritisiert hat. Du kannst das sachlich nachvollziehen, aber irgendwie hängt der Stachel noch tief drin. Vielleicht war es aber auch Häme und Spott in der Schule, weil du irgendwie anders bist. Welche Botschaften hast du diese Woche gehört? Und was haben sie in dir hinterlassen? Welche Botschaft ist in dir hängen geblieben? Welche Botschaft muss konfrontiert werden mit dem Evangelium, mit der Wahrheit dessen, wie Gott über dich denkt? Wir werden gleich noch ein wenig Zeit haben, wo du dir diese Frage noch mal im Gebet noch mal vertiefend stellen kannst. Aber es ist wichtig, weil wir hören so viele Botschaften, verbal und nonverbal. In den Nachrichten immer wieder neue Botschaften. Aber diese allgemeinen Botschaften, die lösen ja oft ganz viel Wut aus. Ich habe zum Beispiel Nachrichten letztens geguckt und da wurde von dem Interview von Donald Trump berichtet. Er hat 70 Minuten gesprochen und 65 Lügen in diesen 70 Minuten eingebaut. habe ich gedacht, oh, gute Quote. Und das hat mich wütend gemacht und ich merke, warum bleibt das bei mir? Warum hat das so eine Macht über mich? Vielleicht regst du dich nicht über Donald Trump auf, sondern über die Grünen oder hast irgendjemand anderen, über den du dich aufregst. Irgendjemanden finden wir immer in unserer Gesellschaft, der doof ist. Aber wenn du dich länger als 15 Sekunden über jemanden aufregst, ist da eine Botschaft in dir hängen geblieben. Und dann ist nicht mehr die Person dafür verantwortlich, sondern du bist dafür verantwortlich, dass diese Botschaft hängen geblieben ist. Denn du hast ihr erlaubt zu bleiben. Und die Frage ist, was ist hängen geblieben? Vielleicht ein Satz, den jemand noch nicht mal so gemeint hat, aber der ist irgendwie hängen geblieben. Und wir müssen das konfrontieren lassen mit dem, was in uns drin ist. Mit dem, was Gott von außen, aber auch in uns hineinspricht. Und dafür müssen wir die Botschaft des Kelches und die Botschaft des Leibes hören. Denn die Botschaft des Kelches, zusammengefasst in dem, was Paulus sagt, ist, wir haben Anteil an seinem Blut. Denn ein Kapitel vorher spricht Paulus nämlich darüber, denkt an den gesegneten Becher, über den wir das Dankgebet sprechen. Gibt er uns nicht Anteil am Blut von Christus? Ihr kennt diesen Satz, denn wir sprechen diesen Satz jedes Mal vor dem Abendmahl. Es ist eine Frage, eine rhetorische Frage, auf die ihr aber immer mit Ja, Amen antwortet. Da findet ein Bekenntnis statt. Ihr verkündigt etwas durch euer Ja, Amen. Durch euer Ja, so ist es wirklich, bekennt ihr, dass das Wirklichkeit ist. Und wir unterstützen damit die Botschaft des Kelches. Denn der Kelch, den wir nehmen, der Becher, den wir nehmen, ist ein Zeichen, eine Botschaft an uns. Du hast Anteil am Blut Jesu. Paulus schreibt das an die Korinther, indem er sie warnt davor, unbedacht Götzenopferfleisch zu essen. Er sagt, Leute, wenn ihr an Götzenmahlsfeiern teilnehmt, was damals üblich war, man traf sich in Tempeln, um Geschäftsessen zu machen und ähnliches, und in Korinth gab es viele unterschiedliche Tempel. Und dort wurden Tiere geschlachtet und Fleisch, was von den Opfern übrig blieb, wurde entweder im Tempel zubereitet und an die Leute gegeben oder auf den Märkten verkauft. Und die Korinther dachten, oh super, Tempelfleisch war manchmal ein bisschen günstiger, ein Schnäpperchen, das essen wir doch. Und einige, die aus diesen religiösen Kulten kamen, sagten, nee, das geht nicht, ich kann daran nicht teilhaben. Und Paulus macht deutlich, es ist nicht egal, was wir zu uns nehmen. Wenn wir etwas zu uns nehmen, wird es zu einem Teil von uns. Und er sagt, habt Acht darauf. Aber in dieser Beschreibung flechtet er das Abendmahl ein. Und deswegen schauen wir uns das überhaupt hier an. Weil Paulus hier deutlich macht, wenn wir den Kelch von dem Kelch trinken, dann sendet das eine Botschaft an uns. Es gibt uns einen Teil. Wenn wir es zu uns nehmen, wird das Blut Christi ein Teil von uns. Auch wenn wir nur Traubensaft. Da verwandelt sich nichts. Aber die Zusage des Blutes wird zu einem Teil von uns, genauso wie der Traubensaft Teil von uns wird. Also wenn wir aus dem Kelch trinken, haben wir Anteil an seinem Blut. Wir haben Anteil an dem, einen Teil von dem, was Jesus für seine Gemeinde erkauft hat. Nämlich einen neuen Bund. Ein Bund, der nicht mehr durch den Tod zerstört werden kann. Ein neuer Bund, der uns Freiheit bringt in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ein neuer Bund, der durch unser Scheitern nicht beendet wird, sondern weil Gott festhält, weil er seinen Sohn gegeben hat. Ein neuer Bund, der Gott seinen Sohn gekostet hat. Also wenn ihr aus diesem Kelch trinkt und diesen süßen Traubensaft schmeckt, dann habt ihr Anteil an diesem bitteren Kelch, den Jesus trinken musste. Aber weil er den bitteren getrunken hat, könnt ihr den süßen genießen. Weil er für euch gestorben ist, braucht ihr euch nicht mehr der Sünde anzuklagen. Denn er tut es nicht, wenn ihr ihm euer Herz gebt. Die Botschaft des Kelches spricht in unser Herz eine eindeutige Sprache. Wenn du aus diesem Kelch trinkst, hast du Anteil an seinem Blut und das, was es erkauft hat, nämlich deine Erlösung. Lass diese Botschaft dem begegnen, was in dir ist. Vielleicht die Selbstanklage. Vielleicht diese Selbstanklage, hätte ich doch meinen Kindern mehr Zeit gegeben und weniger gearbeitet. Hätte ich doch noch ein Gespräch mehr geführt. Hätte ich doch noch mehr. Jesus sagt, die ist vergeben. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich klage dich nicht an, lass uns miteinander weitergehen. Ich habe für deine Schuld bezahlt. Die Liebe Jesus bezahlte für das, was du getan hast. Und bei allen Sünden, bei allen Fehlern, vielleicht denkst du dir, wie sollte mich jemand lieben? Dann, wenn du diesen Kelch trinkst, dann schmecke, dass da jemand gedacht hat, du bist so wertvoll, dass er bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Diese Botschaft begegnet deinem Herzen. Auch wenn dein Arbeitgeber, deine Kollegen denken, du taugst nichts. Wenn du aus diesem Kelch trinkst, ist da jemand, der dir sagt, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich meinen Sohn für dich gegeben habe. Du bist wertvoll in meinen Augen. Diese Botschaft gibt uns der Kelch. Es ist nicht nur eine Information, es ist ein Evangelium, eine Siegesbotschaft für unser Herz, die greifbar und spürbar wird. Vielleicht ist es aber bei dir auch eine andere Botschaft, ein anderer Satz, der hängen geblieben ist. So lass den Kelch und das Brot zu dir sprechen. Und wir schauen uns die Botschaft des Brotes an, die beginnt in Vers 16 und geht dann in Vers 17 über. Denn die Botschaft des Brotes lautet, nicht nur um seinen Tod zu verkünden, sondern weil wir Anteil haben an seinem Leib. Paulus schreibt, denkt an das Brot, das wir brechen. Gibt es uns nicht Anteil am Leib von Christus? Es ist ein Brot. Und deshalb sind wir ein Leib. Auch wenn wir viele sind, denn wir alle essen von dem einen Brot. In unserer Abendmahlstradition haben wir meistens Weißbrot, Toastbrot, was vorher schon maschinell geschnitten wird. Wir sehen gar nicht mehr, wann das geschehen ist, weil in der Produktion werden große Brote gebacken und die werden dann schnell klein gemacht. Beim ersten Mal, als Jesus das gefeiert hatte, waren da Fladen. Und es war sehr sichtbar, als er das Fladenbrot nahm und es brach. Es teilte und war klar, ja, wir sind alle Teil von diesem Leib. Wir sind alle Teil von dieser Gemeinschaft. So wie es unterschiedliche Stücke Brot sind. Wenn wir dieses Brot zu uns nehmen, dann spüren wir sind Teil von diesem einen Leib, weil wir diese Gaben empfangen haben. Nicht, weil wir so gut sind. Ich gehöre nicht zur Gemeinde, weil ich so gut bin. Ich gehöre zu dieser Gemeinde. Zu seiner Gemeinde, zu seiner Familie, weil er so gut ist, was er getan hat. Es wird plötzlich ein Teil von mir. Ich habe einen Teil seiner Gemeinschaft. Er ist plötzlich da, greifbar, spürbar. Und gerade in unserer Zeit, in der Einsamkeit so eine Riesenepidemie ist, ist die Botschaft des Brotes für uns Christen so wichtig. Und es ist so wichtig, das dieser Welt zu verkünden. Ihr seid nicht alleine. Da ist ein Gott, der sich nach euch sehnt. Wir müssten es eigentlich in diese Welt hinausschreien. Wir brauchen nicht mehr allein zu sein. Da ist ein Gott, der sich nach dir sehnt. Und er lädt dich ein, Teil seiner Familie zu sein. Komm und nimm das, was er dir hingibt. Was er erkauft hat durch den Leib seines Sohnes. Also wenn du von dem Brot gleich isst, es kaust, es zu einem Teil von dir werden lässt, lass es deinem Herzen sagen, da ist ein Gott, der dir sagt, du bist Teil meiner Familie. Du bist verbunden mit mir und mit deinen Geschwistern. Und zwar nicht nur mit denen hier, sondern weltweit. Mit den Geschwistern in Afrika, Südkorea, Australien, im Sudan, Leute, die im Krieg sind, Leute in der Ukraine, Brasilien, Uruguay. Wo auch immer sich Leute versammeln und diesen Herrn anbeten, sie sind Teil dieser Familie. Auch Teil der Familie, die schon beim Herrn ist. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir haben eine Bestimmung. Wir haben einen Sinn. Denn wenn du ein Teil seines Leibes bist, dann hast du eine Funktion, du hast eine Berufung. Gott hat einen Plan für dich. Wenn wir Teil seines Leibes sind, dann haben wir eine Zukunft und einen Ort und einen Auftrag, den wir erfüllen müssen, den nur du erfüllen kannst auf die Art und Weise, wie du gemacht bist. Wenn du Anteil hast an diesem Leib, dann bist du Teil dieses Leibes. Und ganz egal, wie unterschiedlich wir sind, egal, was wir wählen, egal, welchen Fußballverein wir gestern zugejubelt haben, egal, welche Musik wir hören, egal, welche Steuerklasse wir sind, egal, mit welchem Auto wir heute hier hingekommen sind oder nur zu Fuß, egal, was wir tragen, wir alle sind Teil dieses eines Leibes, weil wir zu ihm gehören. Und wenn da eine Botschaft ist in deinem Herzen, eigentlich bist du allein, dann schmecke und sehe, dass du Anteil hast an dieser neuen Gemeinschaft, die Gott für dich hat. Dann schmecke, dass er mehr für dich hat. Wenn du denkst, ja, was soll ich denn machen? Ich kann nichts mehr tun. Du bist Teil seines Leibes. Gott hat eine Bestimmung für dich und für dein Leben. Es gibt Hoffnung für dich. Und vielleicht ist auch da wieder eine andere Botschaft, die du hören und erfahren musst heute. Lass dir die Botschaft vom Brot und vom Kelch heute ganz persönlich zusprechen. Und werde auch du zum Verkündiger. Vielleicht ist heute deine Berufung, dass du es jemandem verkündigst. Vielleicht ist es heute für dich dran, dass du heute jemanden diese Botschaft zusprichst. Jemanden, der neben dir ist. Deswegen werden wir die Form heute diesem Aspekt anpassen. Wir werden heute das Abendmahl wieder an den Tischen feiern, aber wir werden es in Gruppen machen. Gleich werden ein paar freiwillige Betreuer an die Tische gehen. Und ihr kommt zu den Tischen und ihr kriegt die Gaben des Herrn gereicht und zugesprochen. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Es ist eine Verkündigung an dich. Es ist eine Aussprache einer Wahrheit dieser Gaben. Und dann gibst du die Gaben weiter und du wirst zum Verkündiger. Ohne 5 Jahre Eversbach. Ohne neues Leben. Kannst du zum Prediger werden, indem du einfach sagst, was Gott für die Person neben dir getan hat. Denn die zum Tisch des Herrn kommen und zu ihm gehören, können diese Gaben empfangen. Und du kannst zum Verkündiger dieser Wahrheit werden. Und vielleicht wird das, was du ihnen sagst, von Gott gebraucht, um Hoffnung, Ermutigung, Trost, vielleicht aber auch Ermahnung in ihr Herz gesprochen, damit Jesus dort mehr Raum gewinnt. Ich lade dich ein, dass du, bevor du zum Verkündiger wirst, dir nochmal Zeit nimmst, um zu reflektieren, innezuhalten, vielleicht Dinge abzulegen. In einer Zeit der Stille kannst du noch einmal diese Fragen für dich Revue passieren lassen. Mit welcher Haltung nehme ich heute am Abendmahl teil? Was erhoffe ich, dass heute beim Abendmahl passiert? Wonach sehne ich mich? Wo ist etwas, wo ich merke, da ist gerade eine Wunde in meinem Herzen? Wo muss deine Haltung vielleicht durch Gott und sein Wort erneuert werden? Welche Botschaft hast du in dieser Woche gehört? Und sie hat etwas in dir hinterlassen. Und es muss dem Evangelium Jesu begegnen. Es muss erneuert werden. Du bist eingeladen an den Tisch des Herrn, wenn du mit ihm lebst. Wenn du in Beziehung mit ihm lebst, bist du eingeladen, diese Gaben zu empfangen und dass diese Wunden in dir dem begegnen. Wir werden still und ich beende gleich diese Zeit der Stille mit einem Gebet. Vater, wir danken dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Du weißt um unsere Schattenseiten. Du weißt aber auch um die Erfolge, die wir diese Woche hatten. Du weißt um die Freuden, aber auch um die Enttäuschung, die Sorgen und die Nöte. Du kennst die Worte, die wir in unseren Herzen immer wieder sprechen, Botschaften, die uns verletzt haben, die irgendwie noch tief sitzen. Und wir bitten dich, dass dein Evangelium ganz tief in unser Herz gesprochen wird, durch die Gaben, die du so teuer erkauft hast. Begegne du uns in diesem Mahl und segne du es an uns. Wir wollen dir begegnen und sehnen uns nach dir. Amen.